Und dann war ich rauchfrei. Das Ganze, dieser Übergang, diese Transition hat ungefähr 14 Tage gedauert oder 10 Tage. Und es war wie ein Wunder für mich.
Hello world. Welcome to the Vaping Unplugged Podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction.
Hello and welcome back to Vaping Unplugged. I'm Michael from the World Vapers Alliance, and today we have a very special episode for you. I will be talking to Hans-Peter Albrecht from Germany. He's one of the most active activists in this area, and he lives in Kassel, and we will talk about the current situation in Germany, his personal story, how he became such a lively activist, and about his background story, but also obviously about the political situation in Germany and Europe in general. This time we recorded in German, so I hope you don't mind that and enjoy the episode. Ja, hallo, herzlich willkommen, Hans-Peter. Freut mich sehr, dass ich dich heute bei Vaping Unplugged begrüßen darf und wir endlich mal auch eine Folge in Deutsch machen können. Also herzlich willkommen, Dankeschön.
Danke auch, Michael.
Vielleicht mal zur Einleitung und am Anfang würde ich gerne mal deine persönliche Dampfer- oder Vaping-Geschichte erfragen wollen. Hast du vorher geraucht? Dampfst du aktuell noch? Wie sieht das bei dir aus?
Okay, also das ging eigentlich so klassisch los, mit 16, 17 angefangen zu rauchen, dann dabei daran hängen geblieben, dann so in den mit 20 bis 30, da merkt man ja auch noch keine Folgen und dann gab es so ein paar nicht so ganz ernst gemeinte Rauchstoppversuche. In den 90ern habe ich dann dieses Buch Endlich rauchfrei, ja, von dem LNK gelesen und das hat bei mir auch nicht funktioniert und ich habe später festgestellt, das war so ein bisschen Brainwashing, ne, mit dem Nikotinmonster und so weiter. So, okay, dann dachte ich mir so, naja, mit 45 könntest du einfach mal aufhören. Und es war aber sozusagen mit Nikotinpflastern, das habe ich probiert. Das hat nicht funktioniert bei mir, wie bei vielen anderen auch. Und dann hat ein Freund von mir, der hat es dann mit so einem Tagesseminar geschafft und dann gab es aber auch eine Spritze und Hypnose und so weiter. So, für ihn hat das geklappt. Und dann dachte ich, okay, jetzt versuchst du auch mal, aber ich hab's dann wieder nur mit Willpower, also mit Willenskraft probiert. Und das hat erstaunlicherweise 9 Monate angehalten und dann kam der Rückfall. Und ich habe dann überlegt, woran lag das jetzt? Und ich glaube, das lag im Wesentlichen nicht an dem Nikotinentzug, sondern es lag an dem Fehlen des Rituals. Ich habe das einfach vermisst. Und dann kam mehr durch Zufall, aber ich hatte auch schon so Rauchhusten, also die typischen Anzeichen hatte ich schon. Und dann dachte ich, also ich wollte einerseits aufhören und andererseits kam dann durch Zufall die E-Zigarette, das war so ein kleines Teil. Und damit habe ich dann die unwichtigen Zigaretten ersetzt. Und am Schluss hatte ich noch 4 am Tag. Und dann habe ich gesagt, komm, das schaffst du auch noch, das funktioniert. Und dann war ich rauchfrei. Das Ganze, dieser Übergang, diese Transition hat ungefähr 14 Tage gedauert oder 10 Tage. Und es war wie ein Wunder für mich. So. Und dann bin ich dabei geblieben und habe dann die Hobbyistenphase durchgemacht. Und mit den schönen Geräten, mal sehen, ich zeige mal so ein bisschen was. Was man da sehen kann. Ne? Das war so 2016, also seit knapp 9 Jahren rauchfrei. Ich dampfe immer noch und fühle mich wunderbar.
Ja, ein interessanter Aspekt, den du gesagt hast, weil ich glaube, der wird viel zu häufig übersehen, ist dieses fehlende Ritual, wenn man mit anderen Arten aufhört. Weil ich gebe auch zu, ich finde, die Nikotin-Pouches sind super Produkte, aber für mich funktionieren sie einfach nicht, weil es anscheinend nicht nur das Nikotin ist, sondern auch dieses ganze Ritual und Prozess rund um das Dampfen.
Die olfaktorischen Sensorik, also sehen, inhalieren, spüren. Für mich war dieser Throat-Hit, also dass ich da was merke. Und das ersetzt das Dampfen perfekt und eben mit 95% weniger Schädlichkeit. Punkt.
Ja, ja. Und ich merke es auch zum Beispiel im Flieger, wenn man drin sitzt und dann, ich habe da gar nicht so arge Entzugsmöglichkeiten, weil ich glaube, das Hirn weiß einfach, okay, da geht das nicht. Aber sobald man den Fuß aus dem Flieger bewegt, dann geht die Hand schon irgendwie so.
Ja, genau. Ich fliege nicht mehr, aber ich mache auch schon mal längere Zugfahrten und da ist es genauso. Und eins ist mir auch aufgefallen, ich kann mit der E-Dampfe viel länger pausieren als mit der Zigarette. Damals als Raucher, 3/4 Stunde, 1,5, wenn man Konkurrenz hatten oder so, dann wurde man schon ein bisschen nervös. So, ne, das liegt natürlich auch in diesen vielen anderen verstärkenden Produkten, der in Verbrennungstabak drin ist oder in Zigaretten. Ne, und das ist in E-Zigaretten oder in E-Dampfe nicht, sage bei E-Dampfe nicht drin. Und wie gesagt, also neben dem Hobbyisten-Aspekt habe ich mich auch sehr umfassend informiert über diese 95% weniger. Und es hat sich bestätigt, seit 2014 Public Health UK, Royal College of Physicians, Cochrane Review. Und das ist einfach Fakt. Und dass man das hier nicht anerkennt, ist mir unverständlich. Das heißt, es gibt Gründe dafür. Ja,
ja, bevor wir vielleicht ein bisschen die Situation in Deutschland ein bisschen genauer betrachten, noch so eine Frage. Also hat sich diese Leidenschaft bei dir, weil wir kennen uns ja eigentlich von Twitter, weil du da extrem aktiv bist und ein Advocate für Harm Reduction und Dampfen, hat sich das eben so durch deine persönliche Erfahrung entwickelt oder wie kam es dazu, dass das so ein wichtiges Thema für dich wurde?
Also es kam dazu, dass, sagen wir mal, in der Zeit, als ich den Umstieg schaffte, da war ja die YouTuber- oder Dampftuber-Szene sehr aktiv. Da habe ich natürlich alles so aufgesogen und eben wurden halt immer neue Geräte vorgestellt und so weiter. Und da war sozusagen das Thema Harm Reduction, Schadensminimierung, so mehr sozusagen nebensächlich. Und wie sich das nun weiterentwickelt hat, da habe ich halt gemerkt, da irgendwie bin ich draufgekommen und bin dann zu Twitter eben, das war 2019, bin dazu gekommen. Ne? Also es war so eine ständige Entwicklung, weil ich immer nebenbei auch schon immer geguckt habe, ja, wie ist denn das? Ich bin Dampfer, ich möchte wissen, ob das wirklich stimmt. Und zur Freude sozusagen stimmt es. Seit 10 Jahren ist das bestätigt, diese 95%. Ne? Es gibt auch eine E-Dampf-Shop-Kette, die das als Werbung nutzt. Und dann sage ich mir, ja, woher haben die 95% her? Genau da. Und das sind amtliche, wissenschaftlich fundierte Aussagen, die getroffen werden, eben dieser Cochrane-Tag, dieser Systematic Reviews nennt sich das. Den vertraue ich natürlich mehr als irgendwelchen Rauchstopp. Organisation.
Ja, es ist ja leider eine traurige Realität, dass diese Fakten in Deutschland oft nicht ganz so gut ankommen. Wie siehst du denn so das allgemeine Klima, wenn man über E-Zigaretten, Dampfen, Nikotin spricht?
Also ich erkenne da ein Defizit, also ein Wissensdefizit. Ja, kurze Geschichte, ich habe Jugendliche getroffen an einer Bushaltestelle und dann sagt so, ihr dampft und gut, raucht ihr auch? Sagen sie nein. Also ich denke mal, die waren jung, vielleicht waren es junge Erwachsene. So. Und dann sagten ihr von nein, aber E-Dampf ist ja viel schädlicher wegen der Chemikalien. So, wenn das junge Leute sagen, okay. Und dann habe ich ein bisschen später, ich schätze mal, ich war so um die 30, ich ging davon aus, oder ich meine, das war eine intelligente Frau, die sagt dann, dass ja, sie würde auch nicht mehr rauchen, aber sie meinte, die E-Dampfe wäre ja genauso schädlich. So, und wenn ich sowas höre, so, woran liegt das? Bitte, woran liegt das? Gut, wir wissen es an den Medien, an der öffentlichen Wahrnehmung und daran, dass, sagen wir mal, Gesundheitsorganisationen, die im Gegensatz zu UK oder Schweden darüber nicht vernünftig aufklären. Ende. Und das ist ein Defizit. Und damit richtet man ja erstmal so weit.
Und wie siehst du es, wenn man sich die politische Landschaft ansieht? Ist es da ähnlich oder ist es da besser?
Also in Bezug auf der Wahrnehmung von Nikotin oder Schadensminimierung?
Ja.
Also, ich sage mal, ist es schwierig. Oder nicht so toll. Also wenn ich das mal sagen darf, also die Ampel, also SPD, da wo ja auch der Drogenbeauftragte gestellt wird, die sind sehr restriktiv unterwegs. Und wenn ich an das Thema avisierte Aromverbote denke, dann geht bei mir der Puls hoch, weil das ist das, ein wesentlicher Teil dessen, was das E-Dampfen für den Rauchstopp, den anhaltenden Rauchstopp, so effektiv macht. Ja, und da braucht man nur mal nach Schweden schauen. Die haben eine etwas andere Geschichte mit dem Snooze, was ja traditionell schon immer ein rauchfreies Nikotinprodukt war. Die sind jetzt bei 5,6 oder 5%, die noch rauchen. So, das heißt, die sind praktisch rauchfrei. Das heißt nicht, dass sie nikotinfrei sind. Aber Nikotin ist nicht der Bösewicht. Es sind die Verbrennungsprodukte im Rauch.
Ja, und bei den Schweden ist es ja noch interessanter, wenn man sich ansieht, dass der durchschnittliche Nikotinkonsum genau im EU-Schnitt ist, aber die Krankheitsfälle und Krebsfälle halt viel weiter da unten sind. Und das zeigt halt schon, dass es wahrscheinlich die Form des Nikotinkonsums einen Unterschied macht.
Ja, noch ein Satz zur Politik. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es gibt eine scheidende Grünen-Politikerin, die angeblich sagt, ja, ich bin völlig für den schwedischen Weg. Schwedischer Weg heißt aber auch, dass Aromen erlaubt bleiben bei rauchfreien Nikotinprodukten und fordert auf der anderen Seite ein Aromverbot auf EU-Ebene. Moment mal, was soll das?
Ja, da hast du mir schon das Stichwort für mein Lieblingsthema unter Anführungszeichen gegeben, nämlich das mögliche Aromenverbot, weil das wird auch auf EU-Ebene bei der Tabakproduktlinie meiner Meinung nach das große Thema werden, was es zu verhindern gilt. Und jetzt ist halt die Gefahr, dass schon einige Nationalstaaten vorpreschen. Und in Deutschland schwebt das ja auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Ich glaube jetzt allerdings, solange die FDP noch in der Regierung ist, wird das nicht kommen. Ja, aber ja, es stehen ja Wahlen an. Also glaubst du, dass das ganze Thema irgendwie während dem Wahlkampf zu einem Thema wird oder ist das eher dann im Hintergrund, weil natürlich jetzt viele andere große Themen?
Ja, ich glaube, das wird kein großes Themenkomplex sein bei der komplexen Lage, die wir jetzt haben mit Kriegen und so weiter. Und auch, ja, es gibt viele andere Themen, aber trotzdem ist es kein Nischenthema. Ne, bei 130.000 Rauchertoten jährlich an raucherbedingten Krankheiten, gestorbene Menschen. Das ist kein Nischenthema. Und das einfach so sozusagen so unterm Tisch irgendwie zu regulieren oder hinter verschlossenen Türen, da muss man gegen vorgehen. So ist das meine Ansicht.
Ja, dann gebe ich dir zum Abschluss eine positive Frage und sagen wir mal, was würdest du dir wünschen, was ist der Best-Case-Szenario? Wo ist Deutschland im Bereich Harm Reduction in den nächsten 15 Jahren?
Also ich hoffe, dass also Kräfte oder Experten auch im Gesundheitsbereich, die auch das schon anerkennen, dass die mehr zu Wort kommen. Und dass das Thema sich ja auch ein bisschen, ja, dass die Aufklärung einfach besser stattfindet. Wer soll denn die Aufklärung machen. Also wenn wir einen neuen Bundesdrogenbeauftragten bekommen, der macht dann das, was die Parteien oder die Koalition dann will. Ne? Und was habe ich dem schon alles zugepostet? Am Anfang habe ich ihm gratuliert und dann habe ich gemerkt, da kommt eine heiße Luft. Und ich bin da skeptisch. Aber ich würde mir wünschen, dass das und vor allen Dingen, ich sage mal so, Vaping is too big to fail, ist so ein Spruch. Und es ist die Leute machen es ja. Oder auch von mir aus Heat Not Burn. Also rauchfreie Nikotinprodukte. So. Die einfach, wenn man die Schädlichkeit ausnimmt, dann bleibt nur noch Ideologie über für diejenigen, die dagegen sind. Und sozusagen finanzielle Interessen oder Relevanz, dass die noch da sind. Also ich denke da an Pharma und DGB, die Gesellschaft für Pneumologie, die sind ja alle krass dagegen. Und man muss dann überlegen, warum. Ne? Oder das DKFZ. Ne? Okay.
Jetzt ja, bin ich schon wieder. Ich sehe das ähnlich. Ich bin immer kurzfristig immer eher negativ, pessimistisch, aber mittel- bis langfristig denke ich auch, dass sich die Fakten und Wahrheit durchsetzen werden und der Wille der Menschen, weil man sieht es in den strengsten Ländern der Welt, wie in Singapur, wo es $4,000 Strafe gibt, hat die Regierung Angst, dass zu viele Menschen dampfen.
Also ich verfolge das auch in den Australien, das ist ganz furchtbar, wo man praktisch komplett Prohibition hat und damit geht das Ganze an den Schwarzmarkt und der übernimmt dann einfach, der hat schon komplett übernommen.
Ja. Ja. Und eigentlich nur, weil es eben so schlechte Regulierung gibt oder quasi Verbot. Also hoffen wir mal, dass das bei uns zu verhindern ist. Und zum Schluss, ein bisschen noch. You don't know Nikotin.
Don't. Ja. Du kennst das, ne?
Die
Situation von Aaron Bibart, hochinteressant, jetzt weiß ich, kann man jetzt wahrscheinlich irgendwie auf iTunes oder irgendwo, muss man mal nachgucken. Also das war eine hochinteressante Dokumentation.
Ja, ich glaube, es gibt vielleicht, sie war zumindest mal auf Netflix. Ich weiß nicht.
Genau, dann gab es eine andere Plattform und es war crowdfunded. Mhm. Und da stecken $50 von mir drin.
Sehr fein, sehr fein. Wenn jetzt noch jemand mit dir in Kontakt treten will, vielleicht erzählst du den Zuhörern und Zusehern, wie man dich am besten erreicht, wo man dich finden kann, wo du aktiv bist.
Ja, am besten auf Twitter. Ne? Hans-Peter Albre 1. So habe ich mich damals angemeldet.
Ja,
okay. Wenn man überhaupt Vaping oder wenn man einen Hashtag sucht. Es gibt ja nicht so viele, die da aktiv sind, und aber weltweit. Und das finde ich toll. Das ist so eine Community. Da bin ich mit Leuten aus Amerika, England, Australien da in Kontakt und man supportet sich.
Ja, und wir verlinken dein Profil einfach in der Beschreibung des Podcasts auch.
Ja, genau.
Dann kann dich jeder finden. Und wir sind perfekt in der Zeit. Also nochmal vielen Dank. Freut mich immer, wenn man auch mal auf Deutsch was machen kann.
Ja, ich danke dir und schöne Grüße an Ali.
Alles klar, super. Danke dir, ciao.
Tschüss.